Was wir wissen, ist, dass sich Einstellungen zur Migration eigentlich kaum verändern. Also die bleiben über Jahre, Jahrzehnte relativ konstant. Also was Menschen über Migrantinnen denken, was Menschen über Migration denken, ob sie das gut finden, ob sie das schlecht finden, bleibt eigentlich relativ konstant. Was sich ändert, ist eben genau das, was du sagst, dass sich irgendwie mit wiederkehrender Sicherheit immer wieder dieses Thema auf die Agenda schleicht. Ja, und auf einmal ganz oben steht und für viele Menschen das wichtigste Problem ist oder irgendwie das wichtigste politische Thema und vielleicht auch das wahlentscheidende Thema.
Willkommen zum Podcast Melting Pot. Migration im Dialog. Mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedenen Disziplinen sprechen wir über ihre Themen aus dem Bereich der Migrationsforschung. Produziert vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
In wenigen Monaten findet in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen statt. Ebenso wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus und im kommenden Jahr wird unter anderem auch in Nordrhein-Westfalen gewählt. An Themen für die Wahlkämpfe mangelt es derzeit eher weniger. Ein Evergreen der Wahlkampfthemen ist seit jeher auch die Migrationspolitik. Gleichzeitig befasst sich die Forschung zunehmend auch mit Fragen, die MigrantInnen bzw. Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund als politische Subjekte betrachten. Wie ist diese Gruppe repräsentiert? Wie wird das bewertet? Und was können wir zu ihrem Wahlverhalten sagen? Unter anderem darum soll es in der heutigen Folge gehen und dafür freuen wir uns sehr, Manuel Diaz-Garcia begrüßen zu dürfen. Manuel ist Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und beschäftigt sich im Rahmen seiner Arbeiten mit der politischen Repräsentation von marginalisierten Gruppen und politischer Verhaltens- und Einstellungsforschung. Hallo Manuel.
Hallo in die Runde.
Mein Name ist Laura und ich teile mir das Mikrofon heute, zumindest im übertragenen Sinne, mit meiner lieben Kollegin Merve. Hi Merve.
Hi Laura, hi Manuel.
So Manuel, wir haben gerade auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, aber du warst eine Zeit lang sowohl an der Uni Duisburg-Essen als auch an der Goethe-Uni in Frankfurt tätig. Wenn ich an anderen Unis unterwegs bin, dann gehe ich dort auch gerne in die Mensa und andere Mensa-Touris werden das auch sicherlich sehr gut verstehen und nachvollziehen können. Du kennst jetzt ja sicherlich beide Mensen ganz gut, deswegen die erste Frage an dich. Wenn du den Rest deines Lebens ausschließlich nur noch Mensa-Essen essen dürftest, für welche Mensa würdest du dich entscheiden? Frankfurt oder Duisburg? Und noch ein kleiner Disclaimer, vor allem für die ZuhörerInnen, die sich nicht so sehr an der Universität Duisburg-Essen auskennen. Wir haben eine Hauptmensa am Campus Duisburg und eine Hauptmensa am Campus Essen. Und für die Frage ist ausschließlich die Mensa in Duisburg gemeint, also das Stiefkind sozusagen.
Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich mache es erstmal kurz, würde ich dann für immer in Frankfurt essen, auch wenn das ein bisschen weiter weg ist. Mein Herz schlägt zwar für die Mensa in Duisburg, aber das Essen ist dann doch ein Ticken besser, die Auswahl ist ein bisschen größer und für mich als vegan essende Person ist es dann da auch ein bisschen angenehmer, was zu essen zu finden und ein bisschen abwechslungsreicher. Also ich glaube, ich würde mich für Frankfurt entscheiden.
Nee, das kann ich auch voll verstehen, obwohl wir in Duisburg ja angeblich irgendwie ein Best Award, also jetzt glaube ich nicht für vegan, aber für vegetarisches Essen bekommen
Ja.
haben. Also da habe ich mich auch gewundert, wie
Sieht man
das
immer mal
zustande
wieder in
kommt.
unterschiedlichen Mensen. Also ich bin öfter auch mal in Bamberg unterwegs. Da wird man auch als veganfreundliche Mensa betitelt. Aber ich habe da immer das Gefühl, dass es das manchmal ein bisschen Auslegungssache ist, wie man diese.
Genau,
Ja, also wir definieren veganfreundlich nicht mit einer Mahlzeit die Woche, die es für
genau.
VeganerInnen gibt, also um das jetzt schon mal festzulegen. Danke. Dann kommen wir tatsächlich zu unserer obligatorischen Frage, die wir gerne in jeder Folge stellen, um einfach auch euch dann als Wissenschaftlerin auch besser einordnen zu können. Arbeitest du eher qualitativ oder quantitativ?
Grundsätzlich arbeite ich eher Quanti. Ich bin Quali aber nicht abgeneigt. Also es gibt schon durchaus Punkte, wo ich das sinnvoll erachte und gerade bei neuen Sachen, wo wir nicht so viel darüber wissen. Und ich glaube, dass man das am Ende des Tages sehr gut kombinieren kann. Aber irgendwie ist es dazu gekommen, dass ich hauptsächlich einfach Quanti arbeite. Aber viele um mich herum haben auch immer mal wieder Quali-Ansätze und ja.
Ja. Nee, also dich als Gast, wir wissen das ja auf jeden Fall, aber auch die Frage von Abneigung und Zuneigung zu den anderen Methoden, finde ich, ist ja tatsächlich auch immer so ein bisschen die Frage, inwiefern man sagt, ich bin durch und durch Quali und nett, dass die anderen es machen, aber lasst mich selbst damit in Ruhe, gibt es ja auch. Daher schön, dass du dich zwar klar zuordnest, aber offen bleibst. Ja, wir haben ja auch, also Laura hat ja auch schon angesetzt, also in den medialen Debatten geht über die AfD geht es ja nicht nur um das Erstarken insgesamt, sondern auch, wie das Migrationsthema als politisches Thema dieses Erstarken begründet, aber auch natürlich um die Frage, inwiefern migrantische Gruppen die AfD wählen. Hier geht es häufig auch um die Gruppen der Russlanddeutschen und der Türkeistämmigen. Und man interessiert sich für migrantische Gruppen, weil es natürlich im ersten Blick kontraintuitiv erscheint, dass die AfD wählen. Und daher erstmal meine erste Frage auch zu so empirischen Hinweisen und Evidenzen, die ich dir gerne stellen möchte. Wie verbreitet ist denn die Wahl der AfD in diesen Gruppen mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte?
Ich glaube, ich würde ganz gerne einmal kurz anfangen, darüber zu sprechen, über wen wir hier eigentlich reden.
Gerne.
In der Regel sprechen wir, hast du schon richtig angesprochen, häufig über Russlanddeutsche. Was wir damit meinen, sind vor allem Menschen, die aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, also die daher stammen. Und auf der anderen Seite reden wir meistens über Türkeistämmige. Ja, also früher hat man mal Deutsch-Türken oder sowas gesagt. Mittlerweile geht es eher darum, okay, die kommen aus dem Gebiet der Türkei, das können aber Kurden sein und so weiter und so fort. Also die ethnische Abstammung ist dann sehr unterschiedlich. Deswegen sprechen wir da über Türkeistämmige. Meistens endet die Debatte auch an der Stelle. Also das sind die zwei, einfach weil es die zwei oder zwei der größten Gruppen sind, wenn es um die Wählerschaft geht. Das heißt, es sind meistens so, ich sag mal, so die interessantesten, weil hier am meisten zu holen ist. Ne? Nur dass wir das mal kurz eingeordnet haben, um wen es eigentlich geht. Beide bewegen sich so um die 1 Million Wahlberechtigten, wenn wir von der Bundestagswahl sprechen. Russlanddeutsche sollten einen Ticken mehr sein als Türkeistämmige. Und wie du schon richtig sagst, wirkt das erstmal komisch. Vor allem, weil es auch viel geschrieben wird und es gibt häufig Berichte darüber, dass vor allem unter Russlanddeutschen die Prävalenz des AfD-Wählens oder der Sympathie gegenüber der AfD sehr hoch ist oder sei. Da gibt es auch empirische Evidenz für, dass es so ist. Also bei den meisten Sachen, über die ich hier jetzt spreche, auch in den nächsten Minuten und Stunden, beziehe ich mich meistens auf die Immigrant German Election Study 1 und 2, die hier in Duisburg gemacht wurde, von Achim Görres, Sabrina Meyer, Dennis Spieß. Was da gefunden wird, ist bei den Russlanddeutschen eben so eine leichte, für die Bundestagswahl 2007, eine leichte, Überrepräsentation an AfD-Wählern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Ja, das heißt, wir müssen hier gucken, dass in dieser Gruppe scheinbar irgendwas ist, was die AfD besonders interessant macht. Man muss das Ganze direkt so ein bisschen einfangen, weil das am Anfang oder schnell so wirken kann, dass alle in dieser Gruppe jetzt auf einmal die AfD wählen. Das sind nicht so viele, ja. Es sind etwas mehr als in der Gesamtbevölkerung. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Hälfte der Russlanddeutschen die AfD wählt. Ja, also so ist es auch nicht. Das heißt, manchmal wird das ein bisschen größer gemacht, das Thema, als es eigentlich ist. Aber es ist nichtsdestotrotz trotzdem spannend, warum ist das denn so, dass es da scheinbar irgendwie etwas größere Sympathien gibt. Genauso ist es bei Türkeistämmigen, die vor allem jetzt in der letzten Wahl wird das medial häufig thematisiert, dass diese Gruppe sich eben auch da der Partei hingezogen fühlt. Und das ist natürlich auch nochmal eine spannende Geschichte. Warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, grundsätzlich ist erstmal wichtig zu wissen, wie das Wahlverhalten von Menschen mit Migrationsgeschichte, vor allem in den beiden Gruppen, eigentlich funktioniert. Und das Interessante ist, eigentlich auch kontraintuitiv, gar nicht so anders als bei allen anderen Menschen auch. Ja, also die klassischen Erklärungsansätze sind eigentlich dieselben.
Welche wären das?
Genau, sowas wie Parteiidentifikation, das ist wichtig. Ja, wenn die Leute irgendwie aufwachsen mit einer bestimmten Parteibindung, das prägt das Wählen über die gesamte Zeit. Ja, das ist bei beiden, also bei der Mehrheitsbevölkerung so, bei Menschen mit Migrationsgeschichte, ist ein relativ grundsätzlicher Befund. Und anders sind Sachen wie Kandidatenorientierung, ja, also finde ich die Kandidaten cool, die antreten. Themen sind extrem wichtig für die Leute. Und wenn Einstellungen und Themen der Parteien matchen, dann zieht das die Leute eben auch an. Ja. Was wir häufig dann haben, ist, dass in der Gruppe der Menschen mit Migrationsgeschichte sowas wie Parteiidentifikation deutlich geringer ist. Einfach weil man nicht in dem System sozialisiert wurde, die Eltern da nicht sozialisiert wurden. Das heißt, diese übergenerationalen Effekte sind ein bisschen schwächer. Das heißt, meistens ist das weniger ausgeprägt. So. Und wenn wir uns das Ganze jetzt in dem spezifischen Fall angucken von beispielsweise Russlanddeutschen, haben wir da eine sehr interessante Gruppe, weil diese sich sehr häufig noch als ethnisch deutsch versteht. Ja, also es ist eine große Gruppe, die früher vertrieben wurde, die dann später wieder hierhin zurückgekommen sind und eigentlich so und sich im Ausland eben auch als, ich sag mal, so eine Art von unterdrückten Deutschen gefühlt haben, die irgendwie noch so ein bisschen diese Tradition gewahrt haben, die Sprache so ein bisschen gewahrt haben, die hinkommen und sich, wie gesagt, eben als ethnische Deutsche fühlen. Das heißt, der Bezugspunkt zu anderen, also zu Menschen aus anderen Herkunftsländern ist eine ganz unterschiedliche, weil man selber das Gefühl hat, man gehört hierhin, ja, und man ist Teil dieser Kultur. Das heißt, da ist natürlich eher mal so eine Verbindung da. Dann, was bei den Russlanddeutschen auch ein Thema ist, ist, dass die AfD die Gruppe natürlich sehr gezielt auch anspricht. Ja, also viele Kandidierende sind, also ja, nicht relativ oder nicht absolut viele, aber es gibt einige Kandidierende mit russlanddeutschen Wurzeln. Es gibt Wahlplakate immer mal wieder, die auf Russisch verfasst sind. Ja, also die Ansprache der Partei mobilisiert natürlich auch diese Gruppe so ein bisschen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns Türkeistämmige angucken, am Ende kann man sagen, dass Menschen, die vielleicht ein konservatives Weltbild haben, dann am Ende des Tages auch einfach eine konservative Partei wählen. Ja, und das ist ja auch einfach nur verständlich, weil es dann diesen Match gibt zwischen der Partei und der Einstellung der Menschen. Und das macht jeder von uns. Ja, also wenn eine Partei was sagt, was ich gut finde, dann wähle ich diese Partei. Und das kann eben sein. Und für viele Menschen ist das dann gar nicht das, also ist dieses Migrationsthema vielleicht gar nicht das Wichtigste dann in dem Sinne, sondern mir geht es um Familienpolitik, mir geht es darum, wie Familien zusammengesetzt sind, mir geht es auch um kulturelle Dinge. Auf der anderen Seite hast du natürlich, was man auch beachten muss, kommen wir vielleicht später nochmal zu, dass solche Sachen wie Solidarität zwischen verschiedenen Minderheitengruppen und verschiedenen Migrantengruppen häufig nicht ganz so stark ausgeprägt ist, wie man das irgendwie vermuten würde. Ja, und man grenzt sich ja doch immer relativ stark ab, dann noch von anderen. Vor allem Türkeistämmige sind, ist ja, also das ist ja eine Gruppe, die ist ja seit 5, 6, 7 Generationen hier gefühlt. Ja, also mindestens mal seit 4 oder 5. Also es gibt eine sehr lange Geschichte, eine sehr lange Einwanderungsgeschichte, die damals dann angefangen hat mit den Antwerp-Abkommen und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte als Menschen, die jetzt gerade ganz frisch hier hingekommen sind, dann aus Bürgerkriegsgebieten, die aus Syrien hingekommen sind oder sonstiges. Das heißt, also man muss sich da erstmal fragen, warum gibt es überhaupt diese Verbindung? Und wenn jetzt die AfD sich hinstellt und was Kritisches sagt über Geflüchtete, dann wirkt das, also dann übertragen Leute das vielleicht gar nicht direkt auf sich selber, weil sie sich selber dieser Gruppe ja gar nicht zugehörig fühlen. Das heißt, also da gibt es manchmal so einen kleinen Mismatch, was es für uns auf der ersten Ebene komisch macht und unintuitiv, warum Menschen diese Parteien vielleicht wählen. Aber wenn man sich das ein bisschen strukturierter anschaut, merkt, okay, es gibt schon gute Gründe, warum das so sein kann. Und ja, das ist, glaube ich, die ausführliche Antwort zu dem Thema.
Ja, total. Also danke dir. Also es zeigt auch einfach wieder, wie heterogen einfach diese Gruppen sind, über die wir eigentlich immer sprechen und auch als homogene Gebilde tun. Und ich glaube, das ist halt auch nicht nur die Frage von Solidaritätsthemen zu anderen, sondern auch einfach so ein bisschen die Frage von, genau wie du halt auch einfach angegrenzt hast, erkenne ich oder denke ich halt, dass ich mit dieser Gruppe auch einfach gemeint bin oder nicht. Also die Frage von sozusagen Übertragung. Was mich natürlich auch interessieren würde, wir sprechen ja auch tatsächlich, ne, Erstarken der AfD. Du meintest ja auch, es geht dann irgendwie auch um Fragen von Familienpolitik und so weiter, warum man die vielleicht wählt. Aber wir haben ja auch irgendwie schlechte Erklärungen, warum Menschen auch aus quasi, also ne, unteren Klassen oder so die AfD wählen, wenn man merkt, dass tatsächlich auch für die Gruppen ja auch keine Politik gemacht wird. Daher würde mich ja auch nochmal interessieren, warum ist es überhaupt lohnenswert, diese Frage bzw. diese Gruppe zu untersuchen, auch mit Blick auf die AfD? Also wir können ja quasi schon in der Gesamtbevölkerung das Erstarken nicht so genau erklären. Und warum ist sozusagen nochmal das besondere Interesse an migrantisierten Gruppen?
Ich schätze, das Interesse ist vor allem groß daran, weil die Gruppen immer größer werden. Und, also groß sind und immer größer werden. Und man muss ja so ein bisschen auch in die Zukunft blicken und schauen, wie sich auch die deutsche Bevölkerung weiterentwickeln wird. Und aktuell, lass mich nicht lügen, sind wir gleich bei 23-24% von Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, was sowohl deutsche Staatsbürger als auch Ausländer einschließt, die dann natürlich kein Wahlrecht auf Bundesebene haben. Aber die Gruppen werden immer größer. Ja, und dementsprechend immer relevanter. Und wenn man ehrlich ist, müsste man jetzt so langsam eigentlich auch schauen, dass man das Thema um Russlanddeutsche und Türkeistämmige mal so ein bisschen hinten anstellt und sich neuere Gruppen anguckt, die in Zukunft sehr relevant werden für Wahlen. Ja, also wenn wir zum Beispiel Syrienstämmige nehmen, es gibt über eine Million davon in Deutschland. Die meisten davon haben eben noch einfach aus Zeitgründen, weil es noch gar nicht möglich war, noch keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, die sind politisch natürlich noch nicht so sehr auf der Agenda. Das heißt, man müsste eigentlich sogar schauen, dass man in Zukunft sich so eine Gruppe anschaut oder was ist mit Menschen, die aus der Ukraine hier hingekommen sind. Ja, also gibt es da irgendwo eine Perspektive, dass man nochmal zurückgeht? Irgendwie sieht es weniger danach aus, leider. Das heißt, da werden auch viele Menschen langfristig hier bleiben. Und die Gruppen werden immer größer, die werden immer diverser. Das heißt, es ist für uns relativ spannend zu schauen, okay, welche Unterschiede gibt es? Gibt es gemeinsame Erklärungsfaktoren? Gibt es die nicht? Und da eben zu schauen, okay, was kann man vielleicht auch machen, wenn man in so Richtungen von Democratic Resilience oder sowas denkt und Parteien, die Ordnung irgendwie gefährden.
Ja, also ich finde tatsächlich auch spannend, weil du jetzt auch die anderen Gruppen angesprochen hast, da zu fragen, wo dann halt sozusagen auch Analogien zu den bisherigen Befunden. Also kann man davon ausgehen, dass die syrischen Gruppen quasi auch durch auch muslimisch sozusagen attributiert vielleicht mit den Türkeistämmigen ähnliche Ergebnisse produzieren würden? Oder halt auch bei den ukrainischen Geflüchteten die Frage, weil man ja schon auch sehr stark wir werden angegriffen, also dieses wir in dem Krieg stark gemacht hat, ob man da dann vielleicht die Erklärungsansätze, die für Russlanddeutsche funktionieren, eher klar. Also bleibt spannend.
Es bleibt absolut spannend. Es sind sehr, also es gibt dazu keine Zahlen, ne? Also bisher. Was man, also man kann jetzt wild spekulieren, was passiert und so weiter. Was auch eine Rolle spielt, was wir jetzt noch gar nicht hatten, sind so Diskriminierungserfahrungen und welche macht man eigentlich? Ne? Und warum macht man diese? Und wer macht mehr, wer macht weniger? Und das spielt bei diesen Gruppen natürlich auch eine Rolle. Und Menschen, die aus der Ukraine hier gekommen sind, machen natürlich einen ganz anderen Kontakt mit der Mehrheitsbevölkerung als Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind. Ja, und weil Leute hier dann sehr viel mehr Verständnis vor allem am Anfang aufgebracht haben für Menschen, die aus der Ukraine hier hinkommen. Es ist völkerrechtswidriger Überfall auf ein Land und für die Leute ist das dann nachvollziehbar, dass die Leute hier hinkommen. Und das macht natürlich was auch mit den Einstellungen und mit der Reaktion auf diese Menschen. Und das prägt natürlich auch fürs Leben. Aber was dann passiert, kann man viel spekulieren. Aber es wird unsere Aufgabe dann irgendwann sein, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was da los ist.
Ja, du hast es jetzt ja auch angesprochen, also auch gerade dieser Blick auf dann neue Gruppen, die Forschung dann eben auch in der Zukunft auch beschäftigen wird. Wenn Menschen hier ankommen und dann kommen, um auch zu bleiben, das stellt natürlich auch neue Anforderungen an politische Repräsentation. Also wenn Menschen länger hier sind, dann entwickeln sie natürlich auch zu Recht Repräsentationsansprüche und du befasst dich ja in deiner Doktorarbeit auch mit dem Thema Repräsentation von MigrantInnen und vor allem auch, wie das von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen wird. Und ich würde jetzt auch gerne zu Beginn, du hast das vorhin so schön gemacht, zunächst mit einer Verständnisfrage beginnen. Wenn wir von MigrantInnen sprechen, geht es da dir um diejenigen, die selbst eine Migrationserfahrung haben oder um die Gruppe von Leuten, die du eben auch selber schon genannt hast, für Personen mit Migrationshintergrund?
Gute Frage. Hätten wir vielleicht ganz am Anfang sogar mal drüber sprechen können.
Aber besser spät als nie.
Du hast absolut recht. Worüber wir hier eigentlich sprechen, also wenn wir von MigrantInnen sprechen, sprechen wir natürlich immer über die erste Generation. Also die Leute, die tatsächlich selber diese Wanderungserfahrung gemacht haben. Ja, also beispielsweise ich mit meinem Namen. Ich bin in Deutschland geboren. Ich habe keine eigene Wanderungserfahrung, bin also in der zweiten Generation. Mein Vater allerdings, der ist tatsächlich aus Spanien nach Deutschland gekommen, ist dementsprechend in der ersten Generation, der ist nicht hier geboren. So, und dann fangen danach, also ne, so viel zu Thema erste Generation, zweite Generation. Das ist in der Regel das, was statistisch erfasst wird in Deutschland. Also das ist in der Regel das, wenn wir von Menschen mit Migrationshintergrund sprechen, dann sind es ist meistens beim Statistischen Bundesamt und so weiter geht es um die erste und zweite Generation. So, da kann man das Ganze natürlich weiterdenken. Was ist mit den Enkelkindern, was ist mit den Großenkelkindern dieser Leute? Dann sind wir in der dritten, vierten, fünften, sechsten Generation. Was alles relevant sein kann, ja, aber das einmal zum Verständnis von dieser Generationengeschichte und von wem man da eigentlich spricht. Auf der anderen Seite kann man das Ganze dann noch weiter ausdifferenzieren und sagen, okay, wenn jemand mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen ist, ist der dann wirklich Migrant? Oder ist es eigentlich schon eher so wie eine anderthalbte Generation, weil die Person eigentlich vollständig hier im Land sozialisiert wird. Ja, und man das komplette politische System, das soziale System irgendwie navigieren kann und sich da auskennt und da aufwächst. Also da kann man dann ganz viele große Unterscheidungen irgendwie machen. Worum es natürlich dann geht bei, vor allem wenn wir über Repräsentationsfragen sprechen, ist natürlich nicht einfach nur, okay, wo ist jemand geboren? Es geht natürlich viel darum, wie sieht diese Person eigentlich aus? Was signalisiert diese Person für bestimmte Gruppen? Und wie wird diese Person eigentlich wahrgenommen? Und vor allem beispielsweise, sind wir wieder bei Türkeistämmigen, das sind ja Leute heute in der vierten Generation, die immer noch Namen tragen, die klar signalisieren, dass sie türkeistämmig sind, die vom Aussehen vielleicht so eingeordnet werden, immer noch von vielen Menschen. Das heißt, die geben dieses starke Signal. In der Statistik tauchen die nirgendwo auf. Da sind das quasi so klassische Bio-Deutsche, sag ich mal. Da tauchen die nicht auf. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, über wen man jetzt eigentlich spricht und was man auch wirklich sagen will. Ja, und wenn wir in Deutschland über die Repräsentation von Menschen mit Migrationsgeschichte sprechen, beschäftigen sich die meisten Studien eben mit so einer Frage, okay, gucken wir uns mal die Parlamente an, wie viele Menschen sind hier im Ausland geboren oder eben Nachkommen von Menschen, die im Ausland geboren sind. Und dann haben wir so eine kleine Zahl, die uns sagt, okay, diese Gruppen sind unterrepräsentiert oder überrepräsentiert. Ja, das vielleicht mal als kleine Einordnung da.
Genau, und in deiner Forschung differenzierst du da auch oder guckst du dir da davon nur eine Gruppe an?
Das kommt ganz unterschiedlich auf den, ich sag mal, auf die spezielle Forschungsfrage dann am Ende des Tages an, auf was für eine Art und Weise man das Ganze klassifiziert und einordnet. Beispielsweise in einer Arbeit, an der ich gerade sitze, schauen wir uns das Ganze über so Visibility Marker, sage ich mal, an. Also im Prinzip schauen wir uns Kandidatinnen und Kandidaten an, nehmen erstmal die Namen dieser Kandidatinnen, kodieren diese nach wahrgenommener Herkunft, was vielleicht, wie ich gerade schon meinte, viel wichtiger ist als tatsächlich die objektive Herkunft, weil die gar nicht so viel hergibt. Plus das Ganze zu kombinieren mit Bildern, Fotos dieser Leute, um das zu kodieren und zu schauen, okay, gibt's denn auch so ein, also einmal so ein Namens-Cue und dann gibt's so ein Visibility-Cue und dann eben zu sehen, okay, macht das einen Unterschied für die Leute, wer da eigentlich steht. Ja, und so könnte man das Ganze eben auch angehen. Auf der anderen Seite kann man, was dann in einer anderen Studie passiert, ist allgemein nach sowas zu fragen, wie gut finden Sie, wenn Menschen mit Migrationsgeschichte repräsentiert sind oder Menschen mit Migrationshintergrund repräsentiert sind. Dann fragt man natürlich nach diesem statistischen Konzept, in Anführungszeichen, aber das ist ja was Befragte nie im Kopf haben. Also wenn ich meine, ich habe das jetzt im Kopf, wenn ich so eine Frage lesen würde, aber einfach nur, wenn ich mich seit Jahren damit beschäftige. Aber wenn befragte Menschen mit Migrationshintergrund hören, dann weiß ja keiner, genau das, was ich gerade eben erzählt habe, so diese ganzen Feinheiten in den einzelnen Definitionen, so das weiß ja keiner. Das heißt, Menschen orientieren sich eher an diesen offensichtlichen Cues von Andersartigkeit. Ja, in der Literatur wird dann gerne gesprochen von Migration-Related Otherness.
Genau,
das kann dann alles Mögliche sein. Ja. Und das kann dann sein Sprachcues. Wenn wir jetzt von Repräsentation sprechen, relativ selten, weil Menschen, die im Parlament oder die im Bundestag beispielsweise sitzen, die haben ja alle die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, die sind sowieso alle sprachlich auf einem Niveau, wo das viel gar nicht auffällt. Ja? Gibt es kleine Ausnahmen, klar, aber bei den meisten ist das so. Aber dann ist es sowas wie Hautfarbe, dann ist es irgendwie Phänotyp, dann ist es Religion, die vor allem irgendwie visibly ausgelebte Religion, die solche Cues eben geben kann. Und das sind natürlich alles Sachen, die dahinter stecken. Weil eigentlich Migrationshintergrund ist halt irgendwie so ein Konzept, was eigentlich nur ein Proxy ist für viele kleine andere Sachen, die eigentlich wichtiger sind und die eben diese Cues geben. Und das sind eigentlich die Sachen, über die Menschen wahrscheinlich eher denken, wenn sie von Menschen mit Migrationshintergrund hören, anstatt tatsächlich von so einer fixen statistischen Kategorie und irgendeiner Zahl oder sowas.
Ja, und auch, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, der Name. Da gibt es ja auch Forschung zu über elektorale Diskriminierung. Inwiefern spielt das eine Rolle, weil viele WählerInnen, deren Hauptberührung mit den Kandidierenden ist dann auf dem Wahlzettel und dann liest man eben den Namen.
Korrekt. Und auch, ich meine, wenn wir ehrlich sind, sind die Hauptberührungspunkte wahrscheinlich Wahlplakate in Deutschland und der Wahlzettel. Also diese zwei Sachen. Das heißt, wenn Wahl ist, ich weiß, dass Wahl ist, weil ich rausgehe und an jeder Laterne ein Wahlplakat hängt. Ja. Und da sehe ich dann häufig die Kandidierenden auf den Plakaten. Das heißt, da sehe ich die schon mal und sehe den Namen. So, und das sind eigentlich die Cues, die wir haben. Über diese Menschen und wie wir die irgendwie wahrnehmen. Und wenn da jetzt Hans-Peter Schmidt steht und die Person ist weiß und ist irgendwie ein älterer Mann, da kann man den sehr schnell einordnen und geht erstmal nicht davon aus, dass die Person vielleicht im Senegal geboren ist, beispielsweise. Ja? Und bei anderen Menschen ist das sehr anders. Also diese Cues, wie die wahrgenommen werden, ist dann natürlich sowieso auch individuell abhängig, aber das ist, glaube ich, die wichtigen Marker, die man da hat.
Und selbst wenn Hans-Peter, sagen wir mal, eine eigene Migrationserfahrung beispielsweise aus Österreich oder Niederlande hat, dann erfahrungsgemäß spielt das ja auch eher weniger eine Rolle.
Genau.
Ja, nee, jetzt hast du auch schon gesagt, dass du dich vor allem in einem Dreh deiner Arbeit auch damit befasst, wie die Repräsentation von, wie nennen wir es denn jetzt? Ich bleibe jetzt trotzdem mal bei dem einfachen Begriff, auch wenn es so eine große Containerkategorie ist, wie du schon schön dargelegt hast, Personen mit Migrationshintergrund, wie das eben wahrgenommen wird, deren Repräsentation von der Mehrheitsgesellschaft. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Also vor allem auch mit welchen Annahmen du da auch rangegangen bist oder rangehst?
Also man kann das Ganze auf vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Was meistens gemacht wird, ist, dass man sich das auf so einer elektoralen Ebene anschaut. Also sowas, was du jetzt gerade schon gemacht hast, angesprochen hast, Studien zum Thema elektorale Diskriminierung und wie reagieren Wähler darauf? Gibt es vielleicht sowas auch? Das ist immer ein ganz beliebtes Argument. Gibt es vielleicht einen Backlash, wenn man Kandidaten mit Migrationshintergrund aufstellt? Bedeutet im Prinzip nichts anderes als die Mehrheitsgesellschaft wendet sich dann stärker von der Partei ab als Minderheiten sich der Partei zuwenden und im Aggregat bedeutet das dann im Prinzip ein schlechteres Ergebnis. Ja, also das ist was noch am ehesten gemacht wird, was sehr wenig gemacht wird, ist, was wir uns auch anschauen, wie sind Reaktionen bezüglich der Zufriedenheit und dem Vertrauen in das politische System. Und was macht das eigentlich mit Menschen? Ja, und das ist das, was ich gerade eben auch schon angesprochen habe, wenn man mal anfängt, diese ganzen Namen von Kandidierenden und so zu kodieren und zu schauen, wie reagieren Menschen eigentlich darauf, ist das sehr individuell abhängig davon, was Menschen, also in erster Linie erstmal, was Menschen wissen über Politik und wie viel Wissen sie eigentlich haben über Kandidierende. Weil man natürlich erstmal sagen kann, okay, wenn jemand gar keine Ahnung von Politik hat und keine Kandidierenden kennt und die Kandidatenkenntnis in Deutschland ist relativ gering ausgeprägt, dann hat sowas kaum Effekte. Ja, weil es ja auch keiner haben kann, wenn man nichts weiß. Und ich glaube, das ist das größte Problem, mit dem man sich da erstmal auseinandersetzen muss, wenn man auf der Ebene ist. Wer nimmt es überhaupt wahr? Da gibt es dann natürlich so ganz klassische Sachen, dass das sehr stark abhängt von individuellen Dingen. Das heißt, wo stehe ich selber politisch, links oder rechts beispielsweise? So, wenn ich selber auf der linken Seite stehe, bin ich natürlich viel schneller in so einer Argumentation drin mit, hey, Diversität ist gut. Ich finde das gut, wenn es immer mehr Leute gibt. Mehr Stimmen werden gehört. Ich finde, also, deshalb finde ich das Ganze gut. Wenn ich natürlich sehr weit rechts stehe, also meine erste Argumentation wahrscheinlich eher sowas wie, oh, da sind Menschen, die anders aussehen als ich. Ich habe ein bisschen Sorge, dass meine Interessen vielleicht auch hinten angestellt werden, wenn da Menschen stehen, die nicht so sind wie ich. Ja, und das ist, also davon ist es abhängig in erster Linie. Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche andere Dinge. Eine Sache, was wir jetzt gefunden haben, ist, dass vor allem auch die Aufmerksamkeit für Benachteiligungen der Gruppe sehr wichtig sind. Also ich glaube, im Neudeutsch würde man sagen, sowas wie Awareness für die Benachteiligung dieser Gruppe. Das heißt, wenn ich selber denke, Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch spezifische einzelne Untergruppen sind benachteiligt in der Gesellschaft, ja, sind von Vorurteilen betroffen, sind von Diskriminierungserfahrungen betroffen, bin ich viel eher dazu geneigt, diese Repräsentation auch gut zu finden und zu sagen, okay, diese Leute sollten irgendwo repräsentiert werden, die sollen eine Stimme bekommen. Wenn ich das nicht sehe, dann bin ich auch viel weniger dazu geneigt, irgendwie was am Status quo zu ändern, ja, und da irgendwie was anzupassen. Das ist vielleicht mal so ein erster Einblick so in die
Genau.
Thematik.
Ja, bei mir im Kopf raucht und schwirrt es auch schon gerade ganz doll, weil ich würde jetzt vielleicht auch noch mal kurz zur Einordnung, weil wir jetzt ja auch so sehr nah an diesen Begrifflichkeiten deskriptive und substanzielle Repräsentation die ganze Zeit schon ankratzen, ohne sie wirklich auch explizit zu benennen. Also wir haben jetzt sehr viel vor allem über die deskriptive Repräsentation geschrieben, also die Frage, inwieweit sich die Demografie einer Gesellschaft auch in den politischen Institutionen tatsächlich abbildet. Also du hast ja beispielsweise jetzt schon gesagt, dass wir so ungefähr bei einem Gesamtbevölkerungsanteil von Personen mit Migrationshintergrund von paar 20, ich glaube sogar knapp 30% sind im Deutschen Bundestag, sind 11,5 oder 6% der
11,6,
Abgeordneten,
glaube
genau,
ich, ja.
haben einen Migrationshintergrund. Genau, das Gleiche macht man häufig dann oder sehr prominent ist auch immer die Debatte zum Frauenanteil. Also der ist ja im Deutschen Bundestag jetzt zuletzt auch wieder leicht gesunken und liegt bei ein bisschen über 30% bei einem Gesamtbevölkerungsanteil von 50%. Genau, das beschreibt die deskriptive Repräsentation, wohingegen die substanzielle dann auf die ja auf die inhaltliche Ebene abspielt. Und du hast jetzt auch gerade die Themen angesprochen. Also du guckst dir tatsächlich an, wie die Wahrnehmung der deskriptiven Repräsentation dieser Gruppe ist, als auch die substanzielle.
Nein, also das war jetzt
Okay,
nur
dann
eher
habe ich das
eine
falsch verstanden.
theoretische, ja, sorry, das war eine theoretische Herleitung, warum das Ganze relevant ist. Ja, also ich meine, das ist ja ein großer Punkt aus so einer politischen Theorieperspektive, warum ist deskriptive Repräsentation überhaupt relevant? Weil man davon ausgeht, wenn Personen bestimmter Gruppen repräsentiert sind, dass die Interessen dieser Gruppen eher gehört werden, weil die eher artikuliert werden und so weiter und so fort,
Genau.
dass andere Themen auf der Agenda sind. Ja, und das ist ja meistens so die Argumentation dahinter. Das heißt, es bietet sich immer ganz nett anders, so ein bisschen als Argument zu nutzen für die Relevanz. Genau. Aber grundsätzlich liegt der Fokus bei mir auf der deskriptiven Repräsentation und wie das wahrgenommen
Nee, absolut.
wird.
Genau, und du schaust dir dann ja auch das Vertrauen an, also wie das dann mit dem Vertrauen zusammenhängt, hast du schon gesagt. Wie hängt das denn dann zusammen? Also was macht das mit dem Vertrauen? Siehst du da irgendwas?
Genau, also man sieht ein bisschen was. Man sieht nicht so viel, was vor allem daran liegt, was ich gerade meinte, dass man von dass Leute vielleicht gar nicht so viel wissen über die Leute. Was wir ganz grundsätzlich in einem Zusammenhang finden, ist, dass dass wenn du in einem Wahlkreis lebst, in dem es mehr Kandidierende mit Migrationsgeschichte gibt, dass das Vertrauen in die Tendenz ein bisschen höher ist. Ja? Aber das verwischt sehr schnell, wenn man sich beispielsweise Unterschied nach Ost- und Westdeutschland anschaut. Das heißt, die Effekte sind nicht sehr stark. So, und das heißt, es springt alles immer so ein bisschen von Minus nach Plus und irgendwo um die Null rum. Was man, wenn man das Ganze kontrolliert für, wie viele Kandidaten kennen die Leute eigentlich, also wie groß ist eigentlich so deren Political Knowledge, dann wird das Ganze ein bisschen robuster. Ja? Das heißt grundsätzlich, also ohne dass das jetzt eine definitive Erkenntnis ist, zeigen Daten eher in eine Richtung, dass es eine kleine positive, einen kleinen positiven Zusammenhang gibt, was sich am ehesten dann damit erklären lässt, dass sowas irgendwie signalisiert, dass das politische System offen ist für verschiedene Standpunkte, dass das politische System funktioniert im Sinne von, die Gesellschaft wird abgebildet, und dass ich dadurch eben das Gefühl kriege, das Ganze, also die Demokratie tut das, was sie tun soll. So, und aber wie gesagt, das Ganze ist, also das zeigt sich in einer leichten Tendenz, aber je nachdem, in welchem spezifischen Kontext man sich das Ganze anschaut, verschieben sich dann auch wieder verschieben sich die Zahlen, und dann sieht das Ganze wieder anders aus. Ja, also es hängt natürlich auch viel damit zusammen, in was für einem Wahlkreis lebe ich eigentlich. Ist das ein Wahlkreis, der eine hohe Population hat von Menschen mit Migrationsgeschichte, geringe Population? Dann gibt es eine History, weil meistens ist es ja so, dass Kandidierende sehr häufig hintereinander kandidieren. Das heißt, manchmal gibt es Wahlkreise, beispielsweise hier im Duisburger Norden, wo Mahmut Özdemir natürlich per Namen gesehen eine Migrationsgeschichte aufweist, was er auch tut, und der dann aber sehr häufig hintereinander kandidiert. Das heißt, die Leute gewöhnen sich irgendwann natürlich auch daran, und irgendwann fällt das vielleicht gar nicht mehr so stark auf. Das heißt, was wir aber noch nicht wissen, was in dem nächsten Schritt, was man sich anschauen muss und was ich auch machen werde, ist zu schauen, was passiert eigentlich, wenn es da größere Veränderungen gibt. Also was passiert an den Orten, wo es im Prinzip keine migrantische Repräsentation unter den Kandidierenden gibt. Und wenn sich das ändert zu, es gibt ein bisschen was. Ja, also wenn es wirklich diesen Schock gibt, in Anführungsstrichen, was passiert dann? Und das ist eigentlich dann also das ist einfach so eine Follow-up-Frage. Da können wir uns dann vielleicht in 2 Monaten nochmal zusammensetzen, dann können wir darüber sprechen, was vielleicht ganz wichtig ist,
Genau.
ne? Sich sowas anzuschauen.
Genau, ja, wollte ich auch gerade sagen. Also es bleibt auf jeden Fall auch spannend bei dir, beziehungsweise auch die Forschung, die du dann dazu liefern wirst. Das wird auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall dann einen Blick reinwerfen. Ich freue mich schon drauf. Jetzt noch mal eine letzte Frage zum Schluss. Du hast vorhin nämlich bei zum Thema Erklärung von Wahlverhalten von Türkei und Russland stämmiger, da hast du angesprochen, dass ihr mit der Immigrant Election Study gearbeitet habt. Die werden wir auch gerne in den Show Notes verlinken. Das ist auch ein sehr spannender Datensatz. Wenn du dir das Verhältnis zwischen Repräsentation von Personen mit Migrationshintergrund und die Effekte auf das Vertrauen anschaust, mit welchen Daten arbeitest du da denn?
Da arbeite ich mit ganz unterschiedlichen Sachen. Einmal mit Daten aus einem Projekt, die wir in Frankfurt erhoben haben. Also die sind noch nicht öffentlich zugänglich, aber es ist im Prinzip aus einem DFG-Projekt, haben wir da eine ganze Menge an Daten erhoben. Darüber hinaus ist das viel einfach mit, ja, ich sag mal, mit in Anführungsstrichen normalen Wahldaten, also mit der German Longitudinal Election Study, und sowas eben zu kombinieren, das ist, glaube ich, der große Kniff an der ganzen Sache mit eigenen Codierungen von Daten. Also im Prinzip kann man es dann nochmal eine eigene Datenerhebung nennen, eben von Kandidierenden, von Parlamenten und so weiter, und wer sitzt da, was sind die Namen, wie sehen die Leute aus und so weiter und so fort. Also, dass man das Ganze so ein bisschen kombiniert mit den Datenquellen, die da sind, die öffentlich zugänglich sind, und eigenen Datenquellen, die dann irgendwann mal, wenn die publiziert sind, auch öffentlich zugänglich sind, und man das Ganze auch rausgeben kann. Das sind so primär die Datenquellen.
Das heißt, du machst auch hauptsächlich mehr Ebenenanalysen für deine, also wenn du Kontextdaten und Individualdaten versuchst zusammenzubringen, wenn ich das, ne, jetzt
Genau.
richtig, ja.
Genau, also wenn wir uns da methodisch reinfinden, wenn wir Individuen haben, die Fragen beantworten, die natürlich leben in Wahlkreisen, dann haben wir 2 Level, und ist natürlich relevant zu schauen, okay, wie unterscheiden sich die Individuen, aber wie unterscheiden sich beispielsweise auch die Wahlkreise nach Arbeitslosenquote, nach Anteil der migrantischen Bevölkerung und so weiter und so fort, und eben zu schauen, wie hängt das miteinander zusammen. Statistisch modelliert man das dann mit ganz verrückten Dingen und kriegt am Ende dann eine Zahl raus, die ihr einem hoffentlich gefällt.
Auch wenn sie nicht gefällt, auch das ist ein Ergebnis. Auch das ist durchaus spannend. Genau, und ich würde zum Ende gerne noch eine letzte Sache ansprechen, und eigentlich würde es jetzt an mir, an der Moderation liegen, jetzt einen guten, flüssigen Übergang dahin zu geleiten. Das möchte mir aber nicht so ganz gelingen, deswegen machen wir jetzt einfach mal einen kurzen Cut. Und ich werde einfach die nächste Frage jetzt in den Raum werfen. Ich habe sie auch zu Beginn schon kurz angesprochen, dass demnächst ja auch Landtagswahlen anstehen, die ja auch gerade unter sehr großer Beobachtung stehen. Du hast dich ja in der Vergangenheit auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, viel mit Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen beschäftigt. Das heißt, du kennst durchaus die Rolle, die das Thema Migration in Wahlkämpfen spielt. Vielleicht kannst du zum Schluss nochmal sagen, hast du eine Erklärung, was ist deine Erklärung, warum das Migrationsthema in Wahlkämpfen immer so prominent ist?
Das ist eine sehr gute Frage, warum das so prominent ist. Ich glaube, das ist vor allem, ich glaube, das ist das, warum die Wahlergebnisse am Ende so aussehen, wie sie aussehen. Also, was wir wissen, ist, dass sich Einstellungen zur Migration eigentlich kaum verändern. Also die bleiben über Jahre, Jahrzehnte relativ konstant. Also was Menschen über MigrantInnen denken, was Menschen über Migration denken, ob sie das gut finden, ob sie das schlecht finden, bleibt eigentlich relativ konstant. Was sich ändert, ist eben genau das, was du sagst, dass sich mit irgendwie mit wiederkehrender Sicherheit immer wieder dieses Thema auf die Agenda schleicht. Ja, und auf einmal ganz oben steht und für viele Menschen das wichtigste Problem ist oder irgendwie das wichtigste politische Thema und vielleicht auch das wahlentscheidende Thema. Das hängt natürlich mit ganz unterschiedlichen Dingen zusammen. Es gibt Parteien, die das Thema natürlich, die das Thema aufnehmen, die das Thema ansprechen. Ja, vor allem jetzt, wenn wir mal das konkrete Beispiel der Kommunalwahl NRW nehmen, die jetzt, wann war sie, am 14. September 25 müsste das gewesen sein, wenn wir das jetzt mal nehmen, es ist vor allem unter den Wählenden der AfD das Top-Thema, was die Wahlentscheidung beeinflusst. Ja, bei anderen Parteien sind es durchaus andere Themen, wie die Wirtschaftspolitik und so weiter, aber vor allem dort sind es eben diese Themen. Das bedeutet, für die AfD ist es natürlich eine clevere Strategie, das Thema irgendwie auch auf die Agenda zu bringen, weil sie davon profitieren. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch so externe Schocks, die das Thema immer wieder salient machen. Ja, also es sind Kriege im Ausland, die wieder neue Debatten darüber anstoßen, wie geht man mit Geflüchteten um. Es sind Attentate in Deutschland, wo dann relativ schnell wieder getitelt wird, dass es irgendein Migrant sei oder sonstiges, und auf einmal ist das Thema wieder auf der Agenda. Ja, wenn wir daran denken, Anfang 2025, diese riesige Debatte im Bundestag über die Kooperation oder Nicht-Kooperation oder sonstiges von CDU oder der Unionsfraktion und der AfD, das sind natürlich auch wieder Dinge, also sowas bringt das immer wieder auf die Agenda. Also das Thema verliert irgendwie nicht an Reiz. Es sind immer mal wieder andere Themen, die dann zwischenzeitlich wichtiger sind. Und dann geht es auch mal um Klimaanlagen und Ventilatoren, wenn draußen 38 Grad sind. Ja, also das ist sehr, also es schwankt sehr, was jetzt gerade das Thema ist. Und das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, wie sowas, was Parteien eigentlich machen, ja, die Agenda setzen. Aber was machen Medien auch draus? Was sind da die wichtigen Themen? Und so erklärt sich, glaube ich, das Ganze so ein bisschen dieses Muster, warum das immer wieder salient wird. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass die Einstellungen eigentlich gar nicht so, dass die sich nicht ändern, sondern dass es meistens diese Salienz von diesen Themen halt ist.
Ja, danke, Manuel. Also es ist echt total spannend. Wir haben über so viele Sachen geredet und gefühlt haben wir noch so viele weitere Themen, über die wir reden können.
Absolut.
Deswegen versuchen wir am Ende nochmal wenigstens alles, was für einen selbst vielleicht zu kurz gekommen ist, das nochmal ein bisschen Platz zu lassen. Das heißt, wenn du uns noch zum Schluss einen Gedanken mitgeben möchtest, was ist dir vielleicht zu kurz gekommen in dieser Folge? Also quasi die Rubrik der berühmten letzten Worte.
Berühmte letzte
Worte. Also zwischenletzte Worte, Berlin. Ja, aber wir laden dich auch noch mal ein. Das sind zwischen Worte.
Ja, ich glaube, zwei Sachen kann man noch sagen. Ich glaube, einmal, wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema um die Wahlen herum sind und wie wird sich das Ganze auch entwickeln. Ich glaube, eine Sache, die noch wichtig zu erwähnen ist, ist, glaube ich, dass wir in den letzten Jahren sehr stark von, also es gibt ein schönes Buch, The Normalization of the Radical Right, von Vicente Valentin, der eben über die Normalisierung der radikalen Rechten spricht. Und was damit gemeint ist, ist einfach nur, dass sich eben, wie eben gerade schon gesagt, auch Einstellungen gar nicht so wirklich geändert haben, Leute schon sehr lange so gedacht haben, sich einfach nur soziale Normen verschoben haben, dass die radikale Rechte immer normaler wird. Das ist was in anderen Ländern viel früher passiert ist, als es in Deutschland passiert ist. Einfach aus historischen Gegebenheiten war man hier lange Zeit sehr hesitant, was das Ganze angeht. Und man, glaube ich, verstehen muss, dass sich in den letzten Jahren durch eben gezielte Tabubrüche der AfD, durch Aufgreifen anderer Parteien von AfD-Positionen und so weiter, sich diese ganzen Themen sehr eben normalisiert haben, dass es auf einmal okay war oder ist, so eine Partei zu wählen. Und ich glaube, darüber kann man schon sehr viel erklären, warum auf einmal, scheinbar auf einmal, so Positionen sehr stark werden und sehr groß werden. Weil vieles davon eigentlich in unterschiedlicher Form schon immer da war, die sozialen Normen nur sehr andere waren, dass es nicht okay war, eine radikal rechte Partei zu wählen. Und jetzt gibt es eben eine, die das sehr populär irgendwie macht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man bedenken muss bei sowas. Und das zweite Thema ist vielleicht nochmal, können wir es eigentlich auch abschließen, über diese Repräsentationsgeschichte zu sprechen. Und wer ist eigentlich unterrepräsentiert und wer nicht. Und ich glaube, auch hier gibt es in der öffentlichen Wahrnehmung häufig so einen kleinen Trugschluss über das Thema Menschen mit Migrationsgeschichte und wer ist unterrepräsentiert. Mhm. Weil wir immer, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, diese Zahlen im Kopf haben. Im Bundestag sitzen 11,6% Menschen mit Migrationshintergrund, in der Bevölkerung sind es 25 bis 30% irgendwo da. Man darf natürlich an der Stelle nicht vergessen, dass es eigentlich eine Gruppe ist, die man nicht vergleichen kann. Weil wir uns eigentlich anschauen müssten, wie viele Menschen in der wahlberechtigten Bevölkerung haben eigentlich eine Migrationsgeschichte. Und wenn man, bedeutet im Prinzip, wenn wir das Ganze mal rausrechnen um die ausländische Bevölkerung, dann haben wir natürlich faktisch, und jetzt habe ich die Zahl natürlich nicht parat, ist trotzdem wichtig, müssten wir irgendwo in der wahlberechtigten Bevölkerung bei einem Anteil von 12 oder 13% liegen.
Genau.
So, das heißt, das ist extrem nah dran an dem, was im Bundestag eigentlich sitzt. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine relativ gute Abdeckung. Auf der anderen Seite ist das dann eine normative Debatte.
Genau. Ne?
Wen berücksichtigen wir jetzt eigentlich? Und es ist natürlich auch nicht richtig, allen Leuten, die in Deutschland leben, seit Jahrzehnten, aber keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, irgendwo abzusprechen, dass diese nicht vielleicht auch eine Berechtigung auf politische Repräsentation und so weiter haben. Auf die Debatte will ich mich gar nicht einlassen, aber ich will nur einmal so quasi diesen Fächer aufmachen und schauen, okay, es gibt diese Unterschiede. Ne? Also wir müssen schauen, sprechen wir tatsächlich über objektive Zahlen, welche Gruppen vergleichen wir miteinander und was ist gewollt eigentlich und was möchten wir? Und da findet vielleicht jeder für sich auch eine eigene Antwort oder wir müssen uns da kollektiv auf irgendwas einigen. Aber das haben wir, glaube ich, bisher noch nicht so richtig gemacht. Und die meisten Sachen, zumindest aus meiner Perspektive, sind immer so ein bisschen verkürzt. Und man könnte das Ganze zumindest im Diskurs ein bisschen offener gestalten. Und ich glaube, das waren meine letzten Worte zu dem Thema.
Die auf jeden Fall nochmal zum weiteren Nachdenken anregen. Danke dafür.
Ja. Also weitere Nachdenken, Diskussionen, also auch wirklich so, dass als quantitativen Forschende, dass Zahlen auch nicht für sich sprechen und auch eine Bewertung und Einordnung brauchen, die am Ende, egal wie empirisch, analytisch man ist, dann doch schon einfach auch eine solche normative Vorstellung mit sich bringt. Also gerne weitere Folgen auch mit Daten und da auch nochmal darüber weiterzusprechen. Aber für diese Folge sind wir leider schon am Ende angekommen. Und vielen Dank fürs Zuhören, unsere Zuhörerinnen. Vielen Dank für die 63. Folge, lieber Manuel. Danke, Laura, fürs Mitmoderieren.
Danke fürs Einladen.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und auch beim nächsten Mal wieder mit reinschaltet. Folgt uns gerne auf unserem Incentim LinkedIn-Kanal und bis dahin sage ich einfach vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss.
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 Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog. Mehr Infos zum Podcast und zu unserem Netzwerk findet ihr auf LinkedIn unter @incentim oder auf der Webseite des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.